Ich würde schon gern lange leben, aber ich würde mal sagen, wenn man das sich mal psychologisch angeht, ist das natürlich eine typische Verleugnung der Grenzsituation des Todes. Ich sage, ich lasse mich einfrieren und dann in 300 Jahren werde ich wieder aufgetaut oder ich lasse mein Gehirn uploaden.
Hallo an alle da draußen, das ist die Wahrheit irgendwo hier drinnen, der Psychiatrie-Podcast aus dem hohen Norden. Ich freue mich heute hier mit Professor Dr. Jörg Zimmermann zu sitzen. Er ist einer der Chefärzte der Karl-Jaspers-Klinik und leitet die Klinik für Gerontopsychiatrie. Außerdem setzt er den Schwerpunkt seiner Forschung und seines Denkens auf existenzielle Therapie als Vorsitzender der Gesellschaft für Logotherapie und existenzanalytische Psychotherapie. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, danke, Herr Engler. Vielen Dank für die Einladung. Bin gern gekommen.
Und zu Anfang spielen wir immer ein kleines Spiel, um das Eis zu brechen. Sie erzählen mir jetzt drei Geschichten und zwei davon sind wahr und ich muss erraten, welche es nicht ist.
Also ich habe in meiner Studentenzeit in einer Band gespielt, Saxophon, wo wir unter anderem auch auf Katholikentagen aufgetreten sind. Und meine Kommilitonen haben das immer etwas despektierlich Kartopop genannt. Wir hatten aber relativ viel Erfolg damit. Das war so in den 80er Jahren, auf Katholikentagen, zum Beispiel in Aachen und München. Wo wir gerade beim Thema Humor sind, bin ich dabei, eine Tagung vorzubereiten in der Katholischen Akademie in Stapelfeld zum Thema Humor und Psychotherapie. Bleiben gleich im katholischen Bereich. Und der dritte Punkt ist vielleicht meine Funktion oder mein Hobby. Ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren Vorsitzender der Gesellschaft für Logopädie und Podologie und macht das auch mit großer Begeisterung, großem Interesse. Jetzt dürfen Sie mal raten, was stimmt.
Okay, also entweder sind Sie Kato-Pop-Rockstar gewesen in den 80er Jahren oder auch interessiert im Bereich Humor und Psychotherapie, was ist die heilsame Wirkung von Humor, oder Nummer 3, Logopäde. Nebenbei quasi noch interessierter.
Logopäde und Podologe.
Und Podologe.
Das ist ja die Ergänzung. Ist immer wichtig.
Natürlich. Ja. Also die Verwechslung zwischen Logotherapie und Logopädie gibt es ja häufiger. Ich würde mal sagen, dass das dritte nicht stimmt vielleicht.
War das mit der Logopädie das dritte? Genau. Naja, haben Sie richtig. Also Sie haben es ja auch vorher schon, das wusste ich gar nicht, Sie haben es ja vorher schon so genau erzählt, wie die Gesellschaft heißt. Aber Sie haben recht, wir werden immer gerne mit den Logopäden verwechseln. Ich habe das mal einem Logopäden erzählt, der sagte ja, kann ich gut verstehen, wir werden immer mit den Podologen verwechselt. Deswegen habe ich das mal so, auch um zum Thema Humor überzuleiten. Aber wir haben mit Logopädie, also mit Sprechtherapie im engeren Sinne, wenig zu tun, sondern bei uns bedeutet der Begriff Logos, das heißt ja auch Sprache, aber wir verwenden diesen Begriff im Sinne von Sinn, also eine sinnorientierte psychotherapeutische Methode.
Da sind wir gleich mittendrin. Wollen Sie vielleicht mal erzählen, was man unter existenzieller Psychotherapie verstehen kann? Ist das eine eigenständige Therapieschule?
Also Frankl hat ja seine Methode, auf den Herrn Frankl kommen wir vielleicht noch zu sprechen, hat er ja Logotherapie und Existenzanalyse genannt. Also zwei schwierige Begriffe, die auch ich nicht immer so ganz genau voneinander getrennt hat. Die Logotherapie ist eine von Frankl entwickelte, sinnorientierte Psychotherapie-Methode, man kann auch weitergehend sagen, es ist eine Methode der ärztlichen Seelsorge, so heißt auch sein erstes Hauptwerk. Und die Existenzanalyse, so hat er das gesehen, ist die philosophische oder die wissenschaftliche Grundlage für diese Logotherapie. In der Praxis gibt es da aber durchaus Übergänge und werden die beiden Begriffe nicht immer so streng getrennt. Tatsache ist, dass die sinnorientierte Logotherapie den Existenzbegriff verwendet, ja auch im Titel mitführt, weil sich diese Form der Therapie philosophisch, also von der Grundlage, von der anthropologischen Grundlage, auf die Existenzphilosophie bezieht. Und die ist ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Eigentlich, also die Wurzel ist schon eher entstanden im 19. Jahrhundert bei Kierkegaard und dann später Nietzsche. Aber Existenzphilosophie im engeren Sinne, Protagonisten sind ja zum Beispiel Jaspers und Heidegger und Sartre, dann eher in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist so die anthropologische Grundlage für die Logotherapie. Deswegen Existenzanalyse.
Das heißt, aus der Existenzphilosophie, aus dem Existenzialismus.
Also der Existenzialismus ist die französische Form, im Wesentlichen von Sartre entwickelt. Mhm. Beiden Richtungen oder der gesamten Richtung ist gemein, dass sie davon ausgehen, dass der Mensch nicht determiniert ist, dass er nicht sozusagen ein Produkt von irgendwelchen Naturgesetzen nur ist, dass der Mensch frei ist. Genau. Das ist das, was alle Existenzphilosophen und Existenzialisten vereint. Und das ist auch eine der wichtigsten Grundlagen für existenzielle Psychotherapien, dass sie eigentlich davon ausgehen, dass der Mensch eben nicht nur Produkt seiner Triebe, seiner Gene oder seiner Umwelt ist oder seiner Erziehung, sondern dass er trotz aller Bedingtheiten im Wesentlichen frei ist.
Das heißt, also nicht so wie Sigmund Freud oder vielleicht dann die Verhaltenstherapie, die früher sagt, okay, es gibt, also man ist eben triebgesteuert oder es sind eben so oder wenn man so die biologisch orientierte Psychiatrie sich anguckt, wo man viel eben auf den Körper guckt, auf die Gene, auf das Gehirn.
Ja.
Also wir sind frei. Und wir haben jetzt auch so ein paar Namen schon gehört. Viktor Frankl, auch ein Schüler Sigmund Freuds. Wollen Sie vielleicht nur für diejenigen, die jetzt zuhören und den Namen vielleicht noch nie gehört haben, so ein paar Stichworte sagen?
Ja, Schüler Freuds ist...
Ich mich da schon zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Nein, das ist nicht falsch, aber nur zeitweise war er Schüler. Also Frankl war ein, muss man sagen, Frühbegabter, der schon als Schüler mit den Geistesgrößen oder zum Teil mit den psychotherapeutischen Größen seiner Zeit gesprochen und korrespondiert hat, unter anderem auch mit Freud. Also er war so gesehen zunächst mal Freud-Schüler, hat korrespondiert, hat auch in entsprechenden psychoanalytischen Zeitschriften publiziert. Aber er hat sich nachher von der Psychoanalyse dann abgewandt. Insofern ist er nicht lebenslang ein Freud-Schüler gewesen, wie andere bekannte Therapeuten ja auch, zum Beispiel C.G. Jung.
Mhm.
Also Frankl hat
Adler auch, im Grunde viele namhafte
mit Freud getroffen. Adler hat auch zu tun gehabt, also als er sich dann mit Freud überworfen hatte, dann hat er sich dann dem Alfred Adler zugewandt und hat sich da mit der Individualpsychologie befasst, war auch in der entsprechenden Gesellschaft, aber konnte sich auf Dauer dann doch nicht den Vorstellungen von Adler unterordnen und hat dann seine eigene Anthropologie und seine eigene Psychotherapie entwickelt. Man kann das auch auf bestimmte Schlagworte bringen. Also wie Frankl sich ausgedrückt hat, der hat die Psychoanalyse so zusammengefasst, bei der Psychoanalyse steht der Wille zur Lust im Mittelpunkt, bei der Individualpsychologie nach Adler der Wille zur Macht. Das war ja so das Problem bei Adler, Minderwertigkeitskomplex, nicht? Und daraus entstehen dann Neurosen. Und bei Frankl der Wille zum Sinn. Also Frankl, für ihn ist die Sinnhaftigkeit des Lebens therapeutisch sehr relevant, überhaupt für das Leben, auch wenn es nicht um Therapie geht. Das nennt er existenzielles Vakuum. Also eine innere Leere, die entsteht durch verschiedene auch soziologische Prozesse und die dann Ursache für seelische Probleme, aber auch für seelische Störungen und Krankheiten sein kann.
Das heißt, wir sind nicht mehr so sehr von unseren Trieben oder dem, was wir nicht ausleben können, wie zu Freuds Zeiten vielleicht bestimmt, sondern mehr von einem Fehlen an Sinn oder dieser Frage sind wir ausgeliefert, wie wir eigentlich unserem eigenen Leben Sinn verleihen können.
Wobei ich nicht glaube, dass jeder Freudianer und vielleicht auch Freud selbst sich da richtig interpretiert fühlen würde, nicht? Das ist jetzt die Interpretation von Frankl. Da ist in manchen Richtung der Psychoanalyse sicher auch was dran, aber ich darf daran erinnern, dass ja Freud selbst gesagt hat, da wo es ist, soll ich werden. Also das Ziel der Psychoanalyse ist auch ein Plus an Freiheit gewesen, so würde ich es zumindest interpretieren. Aber Frankl hat sehr den Aspekt gesehen, dass der Mensch eben ein Getriebener ist, getrieben von seinen Trieben, von seinen Impulsen.
Mhm.
Aber dass das Ziel der Analyse auch sein kann, diese Getriebenheit zu überwinden, hat er nicht so gesehen. Aber im Wesentlichen sieht er den Menschen eben nicht als abhängig von all diesen Bedingungen, sondern es sind Bedingungen, zu denen er sich verhalten kann. Die werden von Frankl natürlich nicht geleugnet. Natürlich sind wir biologische Wesen, auch, nicht nur, auch biologische Wesen. Natürlich gibt es die Genetik, natürlich gibt es körperliche Konditionen, überhaupt Dispositionen. Natürlich haben wir eine bestimmte Erziehung genossen oder darunter gelitten, je nachdem. Aber Frankl ist optimistisch und sagt, wir können uns zu all diesen Dingen einstellen. Selbst wenn man, wie er das ja leider miterleben musste, selbst wenn man im KZ ist, kann man dazu noch eine Haltung entwickeln.
Das heißt, Viktor Frankl hat im Konzentrationslager, war im Konzentrationslager und hat dort auch Teile seiner, seiner Lehre entwickelt.
Genau, also die Lehre hatte er vorher schon entwickelt. Mhm. Er war, ich glaube, insgesamt 6 KZs, auch in Auschwitz unter anderem, ist dann befreit worden als einziger seiner Familie, muss man sagen. Und die Lehre hatte er aber vorher schon entwickelt, so könnte man noch einiges zu sagen. Er hat auch sein Hauptwerk, die ärztliche Seelsorge, im Prinzip fertig gehabt und als Manuskript auch mit ins KZ genommen, da weiter daran gearbeitet. Manuskript ist allerdings verloren gegangen, das hat er dann aber unmittelbar nach seiner Befreiung dann fertiggestellt. Wobei man sagen muss, zunächst hat er das am meisten bekannte und verkaufte Werk geschrieben, das heißt trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Das hat er eigentlich als Eigentherapie, als Bibliotherapie gedacht, wollte sich das von der Seele schreiben in sehr kurzer Zeit und ist dann aber ein Bestseller geworden.
Okay, und Viktor Frankl als Begründer der Logotherapie und der auch genannt Dritte Wiener Schule steht da so ein bisschen sehr präsent, also in diesem Feld der existenziellen Psychotherapie. Und jetzt haben wir schon gehört, die Grundannahmen sind entlehnt der Existenzphilosophie. Genau. Und das heißt, da ist auch ein ganz besonderes Menschenbild dahinter?
Genau, also dritte Wiener Schule, vielleicht nochmal zur Wiederholung. Die erste ist Freud, die zweite ist Adler und die dritte ist Frankl. Deswegen dritte. Oder man kann auch sagen, von der tiefen Psychologie zur Höhenpsychologie. Das sind so beliebte, bei Frankl beliebte Bonbons.
Nicht? Frankl war, glaube ich, auch ein begeisterter Bergsteiger. Dann passt das auch.
Auf jeden Fall. Er war ein Begeisterter und er war auch Flieger. Er hat auch im hohen Alter einen Flugschein. Also das passt. Auf die Idee bin ich selbst noch gar nicht gekommen. Sehr gut. Also die Höhenpsychologie, wenn man es jetzt wörtlich nimmt, der hat also Psychologie in der Höhe auch betrieben. Ja, aber auch in geistiger Höhe, muss man sagen. Und Sie fragen jetzt nach der philosophischen Grundlage, nach der
dem Menschenbild dahinter.
Nach dem Menschenbild, genau. Also er hat sich sehr mit dem rein reduktionistisch naturwissenschaftlichen, aber oder auch soziologischen Menschenbild auseinandergesetzt und war der Auffassung, dass der Mensch nicht auf einen Aspekt zu reduzieren ist. Das ist übrigens die gleiche Auffassung, die ja unser Namensgeber hier, unsere Klinik Karl Jaspers, auch sehr stark vertreten hat, nicht? Dass der Mensch nicht auf einen Aspekt zu reduzieren ist und dass der Mensch immer mehr ist, als er von sich wissen kann und als er von sich weiß. Also das ist so eine der Grundlagen und dass man immer eine bestimmte Perspektive einnehmen muss, eine bestimmte Methode anwenden muss, um auch nur Teile des Menschen zu verstehen. Aber man kann aus diesen Teilen kann man nicht ein Menschenbild zusammensetzen, was keine Fragen mehr hinterlässt. Und zwar grundsätzlich nicht. Nicht, weil wir noch bestimmte Dinge noch nicht rausgefunden haben, sondern weil der Mensch mehr ist, als durch Wissenschaft und durch Naturwissenschaft erklärbar ist. Das ist so die Grundlage. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte. Frankl nennt das auch Dimensionen, die man aber nicht integrieren kann, sondern die man einnehmen kann. Und dann kann man den Menschen zum Beispiel aus biologischer Sicht, wäre ja sinnvoll, wenn ich jetzt praktischer Arzt wäre oder somatischer Arzt, man kann ihn aus der biologischen Sicht betrachten, man kann ihn aus geistlicher Sicht betrachten, auch psychologischer Sicht. Das sind so die drei Dimensionen, die Frankl herausgearbeitet hat. Die psychophysische, die geistige und die psychische, seelische Dimension. Also der Mensch ist mehr, als man wissenschaftlich von ihm wissen kann. Und deswegen ist der Mensch auch nicht in einem deterministischen Weltbild zu verstehen. Mhm. Sondern er hat einen Freiheitsspielraum und den gilt es freizulegen in der Therapie. Der kann natürlich verschüttet sein. Es kann sein, dass man tatsächlich in der Neurose oder in der psychischen Problematik quasi regrediert auf diese Stufe und sich gar nicht mehr frei fühlt, keinen Spielraum mehr sieht. Und das ist die ganz praktische Therapie, dass man immer wieder mit dem Patienten, mit dem Klienten versucht, den Spielraum, den die aktuelle Situation gibt, den zu sehen. Und das hat er ja wirklich, also er hat das nicht im KZ entwickelt, diese Idee, aber er hat sich bestärkt gefühlt. Nicht? Also der Analytiker, so sieht er das, hätte gesagt, naja, wenn man nur genügend, den Menschen nur genügend depraviert, wenn man ihm lebensnotwendige Dinge entzieht, dann werden die Menschen alle gleich. Dann interessieren sie sich nur noch für Essen oder für die basalen Grundbedürfnisse. So, nicht, wenn man jetzt Essen wegnimmt und alles. Das ist aber nicht der Fall, sondern Frankl hat gesagt, da trennt sich die Spreu vom Weizen, gerade in so einer Situation. Und man kann trotzdem auch dann noch sich um den Zellengenossen kümmern. Man kann immer noch von sich selbst absehen, sich auf andere einstellen, auf eine Aufgabe. Das nennt er dann Selbsttranszendenz. Und das ist für ihn der Beweis seiner Zeit im Konzentrationslager. Er hat das Experimentum Crucis genannt. Das ist das, was doch die Existenzphilosophie, auch wenn sie in sich sehr heterogen ist, aber was die doch eint, ist, dass der Mensch mehr ist als ein Objekt, was unter naturwissenschaftlichen Aspekten berechnet oder erkannt werden kann, vermessen werden kann. Es ist mehr als ein Objekt, sondern der Mensch ist immer, wie Jasper sagt, der Mensch ist immer mehr, als er von sich weiß und von sich wissen kann. Nicht? Und zwar von sich wissen kann, das ist das Wichtige. Das heißt nicht, wir wissen noch nicht genug, sondern wir werden den Menschen nie in allen seinen Aspekten auf einen Nenner bringen können. Das ist das, was die Existenzphilosophie auszeichnet. Und da muss man schon sagen, das ist etwas eine etwas andere Schwerpunktlegung als zum Beispiel bei der Psychoanalyse oder auch bei der Verhaltenstherapie, die doch eher aus der wissenschaftlichen Entwicklung kommt, auch historisch bedingt und den Anspruch hatte, den Menschen doch zum Objekt der möglichst der Naturwissenschaft zu machen und den, wenn es irgendwie geht, mit gleichen Begriffen auch zu bezeichnen und zu erfassen. Nicht? Ob Freud da wirklich so richtig verstanden worden ist, auch von Jaspers und von Frankl, da kann man drüber streiten, aber das ist jedenfalls die Sichtweise, gegen die sich Philosophen und Therapeuten wie auch Jaspers und auch Frankl dann doch und auch Jalom dann wehren. Nicht? Oder sie sagen, der Mensch ist mehr als in dieser Perspektive.
Nicht? Der Mensch ist mehr.
Ja.
Was ist der Mensch denn noch?
Ja, der Mensch ist zum Beispiel, das ist ganz zentral, der Mensch ist frei. Sie kennen ja die Diskussion um die Willensfreiheit, die ist ja, ich kann mich noch erinnern, in Bremen, wenn Professor Roth aufgetreten ist, das endete dann meistens im Tumult, weil der dann sagte, der Mensch ist gar nicht frei.
Der Hirnforscher Gerhard Roth. Mhm. Der Mensch ist verdammt frei zu sein.
Genau, so kann man es so
machen. Berühmte Wort von Sartre.
Genau.
Und das ist dann eine der Grundbedingungen, die wir alle eigentlich auszuhalten haben.
Genau, das ist ja aus Sicht der Existenz, wobei die Existenzphilosophie anders als Professor Roth oder die Vertreter dieser Richtung, die würden nie behaupten, wir haben das jetzt erkannt und wir haben das jetzt bewiesen und das ist jetzt ein Faktum. Das würden die nie sagen. Ne? Das sagt Jaspers nicht, das sagt auch Frankl nicht, sondern wenn ich mal bei den beiden bleiben darf, die sind beide der Meinung, dass es bestimmte Vorurteile bzw. Vorannahmen gibt, die sozusagen Weltanschauungen darstellen, nicht, die nicht aus der Natur ableitbar sind. Also der Begriff der Freiheit ist kein Begriff oder ist kein Tatbestand, den ich empirisch feststellen kann.
Also es geht nicht um die Wahrheit.
Das hat Kant auch schon erkannt. Nicht? Also der Begriff der Freiheit gehört sozusagen in eine andere Sphäre. Mhm. Ja, es ist eine Voraussetzung, die Existenzphilosophen sagen das schon. Nicht? Ja. Aber die sagen nicht, ich kann das jetzt beweisen anhand bestimmter elektrophysiologischer oder sonstiger Experimente. Sondern es ist eine Voraussetzung, die gemacht wird, die durchaus sehr sinnvoll ist. Und wenn man die nicht machen würde, hätte das ja auch erhebliche soziale, ethische Konsequenzen. Darf man ja gar nicht dran denken. Nicht? Aber es ist eine Voraussetzung, die man macht, die Existenzphilosophie auszeichnet und auch die existenzielle Psychotherapie. Bei allen Einschränkungen, die es gibt, das würde ja auch, Frankl hat das ja immer gesagt, natürlich haben wir eine Genetik, natürlich haben wir eine soziale Herkunft. Natürlich sind wir, wie Heidegger sagen würde, in die Welt geworfen. Wir können uns nicht alles aussuchen. Mhm. Nicht? Aber es gibt dann eben darüber hinaus einen Spielraum und das wäre, dann sind wir schon bei der Therapie, das wäre das, was nach Frankl dann zu nutzen ist. Der Spielraum, der uns trotzdem bleibt, trotz aller Bedingtheiten, die wir haben, also Frankl ist ja nur auch Arzt und Ordinarius gewesen, er würde natürlich nicht leugnen, dass der Mensch Bedingtheiten hat, dass er eine Körperlichkeit hat, dass er eine Genetik hat, dass er eine soziale Herkunft hat. Die Frage ist nur, sind wir dadurch jetzt zu 100% determiniert oder bleibt uns ein Spielraum? Und das wäre sozusagen der Raum der Freiheit, wie Frankl das nennt, der dann therapeutisch zu nutzen ist.
Der Raum der Freiheit, das ist ein sehr schöner Begriff.
Ja, zwischen Reiz und Reaktion. Ja, genau.
Das hatte ich auch gerade im Kopf. Ja,
genau.
Zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum der Freiheit. Zu der Zeit war der Behaviorismus ja wahrscheinlich auch so im Kommen mit Reizreaktion. Ja. Ja, also ein sehr deterministisches Bild eigentlich.
Ja. Ja, zwischen Reiz und Reaktion gibt es genau den Raum. In diesem Raum ist sozusagen unsere Freiheit verortet und den gilt es herauszuarbeiten, zu spüren. Vielleicht auch ab, wenn man jetzt zum Beispiel eine Therapie von Impulsivität macht, dann gilt es darum, diesen Raum etwas zu vergrößern, nicht sofort, wenn mich jemand beleidigt, zurückzuschlagen, sondern erstmal abzuwarten, vielleicht die affektive Situation selbst zu analysieren und dann bewusst die Reaktion auszuwählen. Man muss allerdings sagen, auch die Verhaltenstherapeuten würden das bestimmt unterschreiben. Der war der Verhaltenstherapie gegenüber überhaupt nicht abgeneigt. Die war ihm sympathischer als die Tiefenpsychologie. Und er hat ja selbst bestimmte Interventionen auch entwickelt, die auch zum Teil verhaltenstherapeutischer Natur waren, muss man sagen. Nicht? Also zum Beispiel die berühmte paradoxe Intention, das kann man ja auch als kognitiv-verhaltenstherapeutische Technik auch ansehen. Nicht? Dass ich mir bestimmte Dinge vorstelle, zum Beispiel, um damit meine Symptomatik zu beeinflussen. Ja. Frankl ist nur der Meinung, ich glaube auch Verhaltenstherapie und Logotherapie ist gut miteinander zu verbinden. Er ist nur der Meinung, es gibt natürlich die Prozesse, es gibt auch natürlich Lernprozesse. Ich kann mir auch Neurosen anlernen oder angewöhnen, aber ich habe die Möglichkeit, mich dazu zu verhalten oder einzustellen. Und wenn es wie bei der paradoxen Intention durch humorvolle Distanzierung ist, nicht, dass ich nicht unbedingt das sofort verändern kann, nehmen wir an, ich gehe auf die Bühne und werde dann immer ganz rot, fange an zu schwitzen, habe Lampenfieber, nicht, vielleicht kann ich das nicht so einfach abstellen, weil das eben ein erlerntes, vegetativ gesteuertes Verhalten, das ist schon fast falsch gesagt, ein Symptom ist. Aber ich kann mich dazu distanzieren und mich darüber selbst lustig machen. Und indem ich zum Beispiel paradox intensiviere und sage, jetzt gucke ich mal, dass ich so rot werde, dass der ganze Saal rot leuchtet. Und
ich mache genau das, wovor ich mich eigentlich fürchte. Genau. Ich glaube, die Systemiker nennen das auch die Symptomverschreibung. Wir versuchen hier so ein bisschen zwischen den Ansätzen auch zu vermitteln oder zu gucken, wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten. Und da ist das eigentlich eine tolle Intervention der Logotherapie auch.
Auf jeden Fall. Man kann sowieso sagen, dass insbesondere die sogenannte dritte Welle der Verhaltenstherapie auf einem anderen philosophischen Hintergrund, die kommen aus einer anderen Ecke, aber dass sie zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. Mhm. Die Selbstdistanzierung zum Beispiel, auch die Selbsttranszendenz, das Commitment, dass ich mich zu irgendeiner sinnvollen Aktivität verpflichte, auch dem Therapeuten gegenüber und versuche, das durchzuhalten, die Orientierung am Sinn, die Bedeutung der Meditation, also heute sagt man Achtsamkeit als Fähigkeit, mich von mir selbst und von meinen Emotionen, auch von meinen Kognitionen zu distanzieren. Bei Kognition wird man dann in der Verhaltenstherapie von Diffusion, zum Beispiel in der sogenannten ACT, sprechen, nicht, dass ich versuche, mich von den eigenen Gedanken in gewisser Weise zu distanzieren. Also Frankl hat immer so nette Bonbons, der sagt dann nicht Diffusion, sondern der sagt dann, ich muss mir doch von mir selbst nicht alles gefallen lassen.
Ein wichtiger weiterer Vertreter ist ja auch Erwin Yalom, der von den Ultimate Concerns auch spricht im Rahmen der existenziellen Psychotherapie. Er hat ein großes Buch darüber geschrieben, was ich glaube auf Deutsch übersetzt als letzte Dinge. Was kann man darunter verstehen? Und hat Frankl und Karl Jaspers, haben wir jetzt auch schon gehört, haben die auch über solche existenziellen Grundbedingungen nachgedacht? Oder?
Man kann gerade Frankl, Yalom, Jaspers gut parallelisieren und vergleichen, auch wenn sie unsere unterschiedliche Akzente setzen. Alle drei gehen davon aus, dass es eine sogenannte Conditio Humana gibt, dass es eine menschliche Kondition gibt, an der wir grundsätzlich nichts ändern können, die wir vielleicht versuchen zu verleugnen, zu verdrängen, zu vergessen oder nicht wahrzunehmen, aber die letzten Endes nicht zu ändern sind und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Insofern, Herr Yalom ist ja von Hause aus auch Psychoanalytiker. Die Grundidee ist gar nicht so viel anders als in der Psychoanalyse, nur ist die existenzielle Psychotherapie nimmt eben andere Themen mit hinein. Und diese grundsätzliche Kondition wird bei verschiedenen Philosophen unterschiedlich genannt. Jaspers nennt das Grenzsituation, ist, glaube ich, vielleicht am bekanntesten geworden. Die Grenzsituation, die er schon in seinem ersten philosophischen Werk der Psychologie der Weltanschauung beschrieben hat und dann in der Existenzerhellung später.
Und was ist eine Grenzsituation?
Eine Grenzsituation ist eine Situation, die ich im Gegensatz zu einer normalen Situation nicht einfach bewältigen kann oder lösen kann, aus der ich wieder rauskomme, sondern das ist eine Situation, eine Kondition, vielleicht besser gesagt, die eigentlich lebenslang vorhanden ist. Also sag mal, vielleicht das krasseste Beispiel, eine der Grenzsituationen ist der Tod. Mhm. Nicht, der Tod ist natürlich zum Glück nicht ständig vorhanden, zum Glück, aber die Sterblichkeit, die wir haben, das Sein zum Tode, wie Heidegger das ausdrücken würde, ist natürlich vom ersten Tag des Lebens an vorhanden. Nicht? Wir sind die einzigen Wesen, soweit wir wissen, die sich über ihre Sterblichkeit bewusst sind und die wissen, dass sie sterben müssen. Und das ist sozusagen eine Situation, die lebenslang vorhanden ist, die natürlich in bestimmten Lebensphasen sich vielleicht radikalisiert nicht? oder bewusst wird. Mhm. Zum Beispiel, wenn ein Angehöriger stirbt oder wenn jemand schwer krank geworden ist oder vielleicht, wenn ich selbst älter werde und diese Situation näher kommen. Es sind also Situationen, die sind lebenslang vorhanden, aber nicht lebenslang bewusst und können dann in bestimmten Phasen des Lebens bewusst werden. Und dann kann man sie aber auch nicht lösen. Also ich kann nicht die Sterblichkeit als solche auflösen, sondern ich kann es nicht bewältigen wie andere Situationen, sondern ich muss mich denen stellen, muss die Grenzsituation akzeptieren. Und damit kann ich, so sagt Jaspers das, Frankl übrigens auch, damit kann ich sogar noch einen intensiveren Zugang zu meinem eigentlichen Selbst finden. Da sind wir schon im Rahmen, manche würden sagen, das ist dann Spekulation oder ein bestimmtes Weltbild. Aber das Eintreten in die Grenzsituation ist für Jaspers das Eintreten in die das Existenziellwerden als solches. So.
Und das heißt, die Grenzsituation zeigt uns vielleicht, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein?
Genau. Ich habe jetzt eine Grenzsituation genannt. Andere wären Schuld, Krankheit, Leid. Also diese Dinge,
daran kommen wir nicht vorbei.
Wo wir nicht dran vorbeikommen, genau, ja. Mit denen wir uns auseinandersetzen sollen. Und Yalom greift das aus, er nennt das eben Ultimate Concerns, benutzt etwas andere Begriffe, aber im Wesentlichen meint er dasselbe. Also Tod spielt auch eine Rolle, bei ihm ist dann noch die Isolation oder Einsamkeit, die er explizit erwähnt. Aber grundsätzlich beschreibt das gleiche Phänomen und ist aber primär als Therapeut, nicht als Philosoph, eben an den psychopathologischen Auswirkungen, an den therapeutischen Optionen interessiert. Er sagt eben, dass die Verdrängung dieser Situation, die Verdrängung insbesondere der Sterblichkeit, dass die dazu führt, dass viele Leute sehr viel Energie mit dieser Verdrängung oder Verleugnung zubringen und damit auch neurotische Symptome entwickeln können. Und
das heißt, man kann es verdrängen auch, dass man stirbt, dass man frei ist, haben wir auch schon gehört, dass man eigentlich nach Sinn sucht. Ja. Also diese großen Fragen können wir einfach mal beiseite schieben.
Dass man verantwortlich ist, dass man selbst dafür verantwortlich ist, bestimmte Dinge zu erledigen im Leben, die anstehen, zum Beispiel die Sinnfrage. Das ist auch quasi auch eine Grenzsituation, dass wir als freie Menschen, das meint Yalom mit frei, dass wir als freie Menschen nicht nur die Chance haben, frei zu sein, sondern wie Sartre sagt, wir sind verdammt zur Freiheit, wir müssen frei sein. Wir sind verdammt dazu, Entscheidungen auch zu treffen. Und wenn wir die nicht treffen, ist das auch eine Entscheidung. Wir können gar nicht anders. Und das kann natürlich, für jeden Menschen ist das eine Aufgabe, eine schwer zu lösende Aufgabe, die aber irgendwann bewältigt werden muss. Das kann aber auch zu quasi neurotischen Konflikten oder auch Defiziten führen, wenn ich zum Beispiel Entscheidungen ständig prokrastiniere, ständig aufschiebe.
Dass wenn ich zu viel vermeide, zu viel verdränge von diesen existenziellen Fragen, dann kann ich krank werden.
Dann kann ich krank werden. So, also das ist das Thema vor allen Dingen von Yalom, nicht? Dass er eben sieht diese ganzen, und er hat sich insbesondere auch mit dem Thema Tod befasst, er hat ja sehr viel mit Schwerkranken gearbeitet, denen es psychisch oft nach der Diagnose, wenn sie sozusagen richtig verarbeitet ist, ich will das nicht verharmlosen, aber die dann durchaus neuen Gewinn schöpfen, neuen Sinn entwickeln können, vielleicht auch dank einer entsprechenden existenziellen Therapie.
Sie sind ja auch Chef der Klinik für Gerontopsychiatrie. Und da würde mich interessieren, ob das Alter nochmal eine besondere Grenzsituation darstellt, weil da ja vielleicht sich gewisse Dinge verschärfen. Also wenn wir über Einsamkeit, Sinn und Sinnlosigkeit sterben müssen, uns unterhalten, aber auch über die Verantwortlichkeit, vielleicht für die Entscheidungen, die man im Leben getroffen hat. Das heißt, die existenzielle Psychotherapie ist durchaus ein Ansatz, der da besonders sinnhaft ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Existenz, das hört sich fast ein bisschen exotisch an. Ich darf nur darauf verweisen, dass, wie gesagt, weite Kreise der Verhaltenstherapie, die könnte man auch, also ich würde zum Beispiel die Acceptance- und Commitment-Therapie, ich glaube, dass das auch eine Form von existenzieller Therapie sein kann. Man kann es zumindest so interpretieren.
Genau, also die Thema Grenzen Akten sind vielleicht fließend sind zwischen fließend, den Therapieverfahren und kann auch sein, dass man in eine, also wie auch immer die dann gesinnt ist, diese Psychotherapie, dass man da vielleicht diese Themen auch mit reinnimmt. Genau. Beziehungsweise kommt man ja, wie Sie sagen, gar nicht dran vorbei, wenn man Mensch ist. Wir müssen uns irgendwie diesen Fragen stellen.
Also ich persönlich, ich habe ja eine abgeschlossene Psychotherapieausbildung, das ist quasi, wie man hätte fast gesagt, all das entsprechend eine tiefenpsychologische. Ich habe auch über Psychoanalyse promoviert, das hat mich auch sehr interessiert, genau wie Frankl. Und ich habe gar kein Interesse, mich irgendwie abzugrenzen. Also ich interessiere mich sozusagen überhaupt für Therapie, für den Menschen. Und ich finde es gerade gut, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt. Nicht? Deswegen, also ich verstehe mich jetzt auch nicht als Vertreter nur der Logotherapie. Ich finde es gut, dass die Verhaltenstherapie sich auch in diese Richtung entwickeln, dass man von verschiedenen Therapieformen auch profitieren kann. Nicht? Aber also zum Beispiel das Thema Akzeptanz, so könnte man das ja ausdrücken, was in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie sogar namensgebend ist, das spielt natürlich in Bezug auf die Grenzsituation eine wichtige Rolle, dass ich das akzeptiere, dass das Grenzsituationen sind und dass die gar nicht zu vermeiden sind. Und dann vielleicht besser damit umgehen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Man muss sagen, wir haben jetzt über Frankl in diesem Zusammenhang noch nicht gesprochen, wie er das interpretiert. Bei ihm heißt die Grenzsituation, das nennt er tragische Trias. Er hat dann drei sich herausgegriffen, Tod, Leid und Schuld auch. Er ist aber optimistisch und er verarbeitet das therapeutisch so, dass man diese tragische Trias in einen tragischen Optimismus umwandeln kann. Da wäre Jaspers ein bisschen skeptisch, weil er sagt, man muss erstmal in die Grenzsituation eintreten und die aushalten. Aber Frankl sagt, diese drei Grenzsituationen sind auf jeden Fall vorhanden. Den können wir nicht entgehen, aber die haben auch was Positives. Also beispielsweise die Tatsache, dass ich sterblich bin, kann mir dabei helfen, ein sinnvolles und intensives Leben zu führen und nicht alles auf morgen und übermorgen und nächstes Jahr zu verschieben, beispielsweise. Also man könnte auch sagen, der Tod als Therapeut.
Genau, es gibt ja Bewegungen, zum Beispiel die Transhumanisten, die darauf abzielen, durch Technologie das Leben eigentlich zu verlängern, möglicherweise bis zur Unsterblichkeit. Und Ideen wie, dass man das Bewusstsein dann uploaden kann in einen Computer oder eben Gentechnik, KI, Nanotechnik nutzt. Was würden Sie das in Anspruch nehmen, wenn Sie sagen, Sie würden gerne ewig leben?
Ach, das ist jetzt nur gut, ob ich gerne, ich würde schon gerne lange leben, aber ich würde mal sagen, wenn man das sich mal psychologisch angeht, ist das natürlich eine typische Verleugnung der Grenzsituation des Todes. Eine Möglichkeit, das einfach zu verleugnen, indem ich sage, ich lasse mich einfrieren und dann in 300 Jahren werde ich wieder aufgetaut oder ich lasse mein Gehirn uploaden oder irgendwie ins Computer. Damit soll die Sterblichkeit eben negiert verleugnet werden. Und insofern ist das ein Abwehrmechanismus, würde ich sagen, der aber ja kulturell verortet ist. Das ist jetzt vielleicht besonders extrem, was Sie da genannt haben. Es gibt ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel diese Anti-Aging-Medizin, dass ich versuche, noch ein paar Jahre zu gewinnen, indem ich mich liften lasse oder spritzen lasse oder jeden Tag in die Muckibude gehe. Kann man alles
genau,
machen.
Dieser Jugendkult.
Jugendkult, so genau.
Versucht, die Zeit anzuhalten eigentlich.
Mich so kleide wie Jugendliche. Ja. Und genau. Das sind alles, das kann man machen, insbesondere wenn es Sport ist, ist es ja auch gesund. Aber das würde man in dem Zusammenhang als Verleugnung der Grenzsituation interpretieren können.
Das heißt, eigentlich müssen wir uns den Gegebenheiten stellen. Wir sind frei, wir sind sterblich. Das Leben hat erstmal keinen Universalsinn und wir sind irgendwie auch einsam.
Das ist isoliert, sagt Jalom.
Isoliert.
Grundsätzlich schon. Das heißt aber nicht, dass man diese Einsamkeit nicht überwinden kann. Aber das hört sich jetzt ja so negativ an mit dem Akzeptieren. Das ist ja immer auch, gibt ja auch immer eine Verheißung bei der Existenzphilosophie. Die sagen ja nicht, ja, tut mir leid, müssen jetzt akzeptieren, kann man nichts machen. Bald sind sie tot und dann denkt niemand mehr an sie. Ja. Einsam sind sie jetzt schon. So ist es ja nicht, sondern es ist ja diese Verheißung, die sage ich mit aller Vorsicht, weil es wirklich fast einen religiösen Charakter hat. Aber auch die nicht primär religiösen Existenzphilosophen unterstreichen das ja alle, nicht? Dass sie sagen, es gibt sozusagen einen inneren Kern, da sind wir beim Existenzbegriff. Es gibt etwas, was nicht davon abhängig ist, ob ich jetzt Falten kriege, ob ich ein bisschen dicker werde oder unsportlicher, sogar nicht davon abhängig, ob ich meinen IQ auch im hohen Alter noch behalten kann, sondern ich habe einen Kern, der davon auch unabhängig ist, der überbleibt. Wie gesagt, das ist mit aller Vorsicht gesagt, aber das ist nicht eine spinderte Idee, sondern diese Idee hat zum Beispiel Jaspers. Und dass das im Alter dann die Aufgabe wäre, da wo ich sowieso nachlasse, wo ich sowieso abnehme in diesen ganzen Fähigkeiten, dann kann ich machen, was ich will. Ich kann auch nicht immer Chefarzt sein. Ich kann noch 5 Jahre verlängern vielleicht bei Ärztemangel, aber irgendwann ist mal Schluss. Und wenn ich mir da jetzt mein ganzes Selbstwertgefühl drauf aufgebaut habe, ist das problematisch. Oder auf meinem schlanken Körper, auf meine Sportlichkeit, auf meine Witzigkeit oder was auch immer. Und dann wird eben empfohlen, das zu akzeptieren, dass das vergänglich ist. Aber es gibt etwas, was uns nicht genommen werden kann. Aber dieses Ding können Sie nicht weder im Mikroskop noch sonst irgendwo. Das ist eine Idee, eine existenzphilosophische Idee, dass es so etwas wie Existenz gibt, die ich in Freiheit verwirklichen kann.
Mhm.
Und
Aber das, was vergänglich ist, daran sollten wir uns nicht haften, weil sonst werden wir ganz schön darunter leiden, wenn es weg ist, weil alles fließt und.
Ja. Hört sich jetzt fast ein bisschen esoterisch an, das merke ich selbst, aber dann komme ich immer gerne auf die Verhaltenstherapie zu sprechen, die ja solche Gedanken eben auch, die gilt ja als wissenschaftlich, muss man auch sagen, dass auch da, auch bei der ACT, das kommt mir ja gar nicht in die Publikationsorgane, dass das auch empirisch verifiziert worden ist. Und die Spezialbegriffe, zum Beispiel sagen die, dass man vom Selbst als Konzept, also von der Identifikation mit dem Konzept, was man von sich selbst hat, ich bin Chefarzt und sportlich und sehe gut aus und so weiter, dass man das etwas lassen soll, nicht ganz komplett, dass man da wegkommen soll, sondern mehr zum Selbst, wie Sie das nennen, als Kontext. Dass ich nicht nur jemand bin, der mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet bin, sondern dass ich eben auch ein Subjekt bin, was etwas wahrnehmen kann, was in der Welt ist. Und dass das auch ein Wert ist. Das sagt übrigens auch Frankl, der nennt das dann anders, der nennt das dann Erlebniswerte, die realisiert werden können. Dass ich also nicht nur durch das, was ich bin, das ich kann, was ich habe, definiert bin, sondern zum Beispiel auch durch das, was ich erlebe. Also Natur, Kunst, zwischenmenschliche Kontakte, die ich auch noch haben kann, wenn ich dement bin.
Genau, vielleicht mal ganz konkret gefragt, wenn jetzt jemand betroffen ist, eben von einer demenziellen Erkrankung oder im Alter kommen ja häufig auch besondere Formen dann von Depressionen vor oder von Abhängigkeitserkrankungen, um das vielleicht auch, um das Leid so ein bisschen zu betäuben. Was würden Sie sagen, was kann man da tun im Sinne der existenziellen Psychotherapie, also im therapeutischen oder im psychiatrischen Prozess?
Also das sind jetzt natürlich ganz unterschiedliche Krankheitsbilder und Probleme und natürlich würden wir nicht behaupten, dass wir diese Probleme lösen können, sondern man kann, auch Frankl hat ja gesagt, es gibt keine Logotherapie der Schizophrenie oder der Depression, sondern bei Schizophrenie, bei Depression. Das würden wir vielleicht heute supportive Therapie nennen. Also er ist ja Auffassung gewesen, er war auch Neurologe, Naturwissenschaftler, dass das schon somatische Prozesse sind. Aber denen gegenüber man sich auch einstellen kann. Ich kann auch, wenn ich eine endogene Depression habe, kann ich eine Haltung dazu entwickeln. So Frankl. Je kommt natürlich, muss man jetzt als Kliniker sagen, kommt schon auf das Stadium an. Aber Frankl sagt beispielsweise, bei der endogenen Depression ist für ihn die Hoffnung ganz wichtig, dass der Arzt dann die Hoffnung, die der Patient nicht mehr hat, für ihn geben muss und ihm Mut machen sollte. Das würden wir vielleicht supportive Therapie nennen, nicht? Also das wäre eine Maßnahme. Also das Begleiten bei Krankheiten, die man vielleicht durch diese Therapie nicht kausal bekämpfen kann. Oder Demenz ist natürlich therapeutisch für alle Schulen, möchte ich mal sagen, auch für die Pharmakotherapeuten, ein schwieriges Krankheitsbild. Aber ich kann sagen, wir haben ja eben von den Erlebniswerten gesprochen. Das kann man zum Beispiel bei Demenz auch noch vermitteln. Nicht? Zum Beispiel durch Musiktherapie. Gerade bei Demenz, da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu, sehr gut wirksam. Nicht? Weil die Musik oder die Teile des Gehirns, die durch Musik empfänglich sind oder für Musik empfänglich sind, länger gesund oder funktionsfähig bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt den Patienten bitte, ein Gedicht aufzusagen, dann kann das sein, dass er das nicht mehr kann, aber das gleiche Gedicht mit einer Melodie gesungen, kann er vielleicht erinnern, oder wenn man das anstimmt, kann er also ich bin ab und zu mal in Demenz-WGs und da wird zum Beispiel sehr gerne und viel gesungen. Also das ist dann auch keine Therapie der Demenz, aber es ist eine Existenz, kann man sagen, existenztherapeutisch orientierte Therapie bei Demenz. Also die kreativen Therapien könnte man zum Beispiel unter die Logotherapie unterordnen, ob die das jetzt wollen oder nicht, aber es sind verwandte Ansätze.
Ja. Genau, haben wir heute ja schon mal deutlich gemacht, dass es da viele Verwandtschaftsverhältnisse gibt zwischen den verschiedenen Schulen und wir versuchen ja eben über diesen integrativen Ansatz auch zu Gemeinsamkeiten zu kommen, aber es ist ja nochmal ein ganz eigener Blick auf den Menschen und auch ein sehr humanistischer und auch philosophisch inspirierter Blick und was ich so schön fand, wie Sie beschrieben haben, dass man eben diesen Pessimismus vielleicht auch umwandeln kann in eine Form von tragischem Optimismus. Ja. Das ist dann irgendwie kein, ich setze einfach die rosarote Brille auf und tue so, als wäre alles gut, sondern man erkennt die Tragik an und ist trotzdem
Genau, trotzdem ja zum Leben sagen. Ja. Er verleugnet das ja nicht.
Ich habe einen Vortrag von Ihnen gehört, da zitieren Sie die Philosophen wider Willen. Also dass Depressive eigentlich in die Position kommen, philosophieren zu müssen.
Ja, das ist ein Spruch von Alice Holzhey-Kunz. Und die hat diesen Satz geprägt, psychisch Kranke und insbesondere auch Depressive sind Philosophen wider Willen. Das kann man einfach sagen. Dadurch, dass eben diese Patienten, ohne es zu wollen, diese Grundtatsachen des Lebens, also dieses Geworfenseins, plötzlich erleben müssen. Also zum Beispiel haben sie bei einer schweren Depression haben sie bestimmte Inhalte. Zum Beispiel Schuld, dass die Leute sich schuldig fühlen am Elend der ganzen Welt, obwohl sie es nicht sind. Dass sie kranker sind, als sie vielleicht körperlich sind, also hypochondrischer waren. Dass sie davon ausgehen, bald zu sterben oder schon tot zu sein, nihilistischer waren. Mhm. Also Tod, Schuld, diese Themen.
Also sie denken eben über die großen Fragen des Menschseins nach,
ja,
weil sie damit konfrontiert sind und entwickeln so eine Art Feingespür eigentlich für die tragischen Komponenten. Also
die werden aufgegeben. Man kann jetzt, wenn man Psychoanalytiker wird, man sagen, die können nicht mehr abgewehrt werden, diese Fragen. Ja. Die sind da, es ist ja so. Ja. Wir sind sterblich, wir sind leidanfällig, wir sind auch schuldig. In einem bestimmten existenziellen Sinn sind wir auch schuldig.
Genau, aber darüber denken wir natürlich meistens nicht nach, wenn wir im Supermarkt sind und einfach irgendwie unseren Einkauf erledigen.
Einkauf erledigen, vielleicht mit Ressourcen, die dann in Afrika fehlen zum Beispiel, da haben wir schon die Schuld.
Nicht? Genau, oder? Da könnte man, ja. Das heißt, ja, man könnte es auch so betrachten und dann ist die Verdrängung dahin.
Das ist die Verdrängung dahin, das wollen die nicht, nicht? Das ist klar. Also die Verdrängung, Verleugnung, die Abwehr, kann man einfach sagen, ist dann dahin. Und der Patient erlebt sozusagen die Kondition oder die Grenzsituation live, ohne das zu wollen. Nicht? Und dann kann man sagen, ist eine Form der Therapie mit unterschiedlichen Mitteln, das wiederherzustellen, die Abwehr wiederherzustellen. Nicht? Indem ich zum Beispiel sage, das ist alles nicht so schlimm, das meinst du jetzt nur so, das ist eine Stoffwechselstörung, das kriegen wir wieder hin. Als ein Beispiel, ist ja auch nicht falsch, das zu machen. Oder wir geben dir jetzt ein Medikament und dann ist das wieder gut, das stimmt alles gar nicht, der Mensch ist nicht schuldig. Und natürlich ist der Patient auch nicht so schuldig, wie er sich dann wähnt in dem depressiven Wahn. Nicht? Aber die Grundtatsache, dass wir eben schuldig sind, dass wir hinfällig sind, krankheitsanfällig sind, und Verarmung spielt auch eine Rolle, dass auch die wirtschaftlichen Ressourcen nicht unbegrenzt sind, sondern auch wegfallen können oder knapp sein können. Das erlebt der Depressive in dieser Krankheit und so kann man das interpretieren, dass er deswegen ein Existenzphilosoph wider Willen ist.
Mhm. Und da gibt es ja auch den Begriff des depressiven Realismus, also dass gewisse Dinge vielleicht ungeschönter und klarer betrachtet werden.
Ja.
Und was besonders spannend ist eigentlich an der existenziellen Psychotherapie, ist ja, dass sie so an der Schnittstelle operiert von Philosophie und Psychiatrie, Psychologie, Psychotherapie. Und ich habe da ein Zitat von Kai Jaspers. Das Bewusstwerden dieser Grenzsituation, die Sie uns ja vorhin auch erklärt haben, ist nach dem Staunen und dem Zweifel der tiefere Ursprung der Philosophie. Oder Menschen, die eine depressive Episode erleben, sind eigentlich diesen Grenzsituationen etwas schonungsloser ausgeliefert und daher vielleicht auch der Ursprung ihres philosophischen oder auch wenn, ob sie wollen oder nicht, ihres philosophischen Engagements nennen.
Ja, also Frau Holzer-Kunz hat es dann hellhörig. Die sind hellhörig für eine ontologische Grundierung, die man versucht im Alltag zu vergessen oder gar nicht wahrzunehmen. Nicht? Also zum Beispiel, ich gucke auf die Uhr und werde dann dabei an die Zeitlichkeit als solche erinnert, dass die Zeit auch abläuft, dass sie vergeht, dass ich nicht zurückbekommen kann, dass auch meine Zeit beendet ist.
Um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben eigentlich eine Therapieform, die sich aus der Existenzphilosophie entwickelt hat.
Ja.
Und die unter verschiedenen, also wir haben schon verschiedene sozusagen Splittergruppen gehört, die es irgendwie im international ja auch, aber auch im deutschsprachigen Raum so gibt, die aber alle eben diese Grenzsituationen oder diese letzten Dinge anerkennen und sagen, dass es eigentlich wesentlich ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und vor allem das Alter stellt eben einen Lebensabschnitt dar, wo das nochmal besonders verschärft ist, weil man sich dem nicht mehr so entziehen kann, weil man es eben nicht mehr verdrängen kann und sagen kann, eigentlich bin ich unsterblich, sondern ich merke, ich werde sterben. Vielleicht schon beim Blick auf die Uhr sozusagen.
Ja, also es ist so, natürlich weiß jeder, dass er nicht, und Sie sind jung, Sie wissen auch, dass Sie nicht unsterblich sind, aber es spielt für Sie noch nicht so eine große Rolle. Deswegen ist es auch nicht Verdrängen, wenn man es jetzt mal psychoanalytisch interpretiert, sondern es ist ein Verleugnen. Verleugnen heißt ja, ich weiß zwar um die Tatsache, sie geht mich aber affektiv quasi nichts an. Mhm. Ich gibt ja den Spruch von Jaspers, wo die ganzen Grenzsituationen, den mittelalterlichen Spruch, den er immer gern zitiert, ich weiß nicht wohin und woher und was ich bin und was ich soll und dann am Schluss mich wundert, dass ich fröhlich bin. Das zeigt das ganz schön auf, nicht?
Ja.
Das ist der tragische Optimismus, genau, richtig. Ja. Und es ist auch interessant, dass er, obwohl er das ja eigentlich abgelehnt hat, das zu schnell optimistisch zu interpretieren, dass er dieses Zitat, eine Zeit lang in der Tasche gehabt, mal gucken, ob ich noch das, dieses Zitat tatsächlich an das Ende.
Das heißt, das haben Sie in Ihrem Portemonnaie.
Ja, ich habe mal, ich kann so schwer was auswendig lernen. Das hatte ich mir mal irgendwann, bin ich mal nachgefragt worden, nach einem Vortrag. Hier habe ich es, sehen Sie mal, habe ich sogar noch. Das finde ich ganz gut. Und das ist ja das Schlusszitat, was er an das Ende seiner Abschlussvorlesung, seiner letzten Vorlesung, die er als Professor gehalten hat in Basel, über die Schiffern der Transzendenz. Ich zitiere: Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich sterb, ich weiß nicht wann. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert's, dass ich fröhlich bin. Also, das sind alles Grenzsituationen, die hier beschrieben werden.
Absolut.
Und er ist trotzdem fröhlich. Jetzt kann man sagen, gut, der verleugnet die, aber das ist ja für Jaspers vielleicht doch ein bisschen mehr.
Ja.
Man kann trotzdem fröhlich sein. Nicht?
Ja, vor allem, wenn es an so prominenter Stelle in seinem Werk dann eigentlich gestellt ist. Genau. Das ist ja schon.
Mir auch gerade erst aufgefallen, ist mir gerade erst eingefallen.
Das, ja, schön. Ja. Dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein wunderschöner Schluss. Besser können wir das hier nicht.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es wurde sehr philosophisch, sehr existenziell.
Ja, danke. Es hat mir auch Spaß gemacht, Herr Engler.